Die Unwissenheit ist schlimmer wie die Gewissheit. Ich hatte schon mit 30 immer Probleme mit dem Urinieren, also dass da ein dünner Strahl ist. Also würde ich jetzt 70 Jahre alt sein, würde man gar nichts mehr machen. Dadurch ich erst 56 bin, ist es gefährlich. Dann denkt man eben drüber nach, was habe ich nicht gemacht. Über diese Dinge denkt man nicht, wenn man gesund ist. Über diese Dinge denkt man erst, wenn man krank ist. Und ich glaube, das ist nicht nur negativ. Also ich habe immer Menschen beneidet, die wissen, was sie wollen. Ich bin immer irgendwo hineingeschlittert, egal ob das Beziehungen sind oder in die Arbeit. Die Menschen, die ich kenne, die Krebs haben, reden über den Krebs eigentlich nicht. Der Tod, der gehört zum Leben dazu. Und wenn man sich darauf irgendwie so vorbereitet, verliert er irgendwie an Brutalität. Wenn ich dann trotzdem mich aufraffe am Morgen, in die Arbeit gehe oder etwas tue, geht es mir am Abend besser. Ich hatte ja auch Angstzustände früher und Panikattacken und die habe ich immer noch. Aber die Psychotherapie hilft dir, aus diesem Angstkreis, der dann immer stärker wird, auszusteigen. Wenn man keine Gefühle zeigt, dann versäumt man ziemlich viel im Leben. Zeigt man seine Gefühle, wird man natürlich auch oft verletzt. Das ist einfach so. Ich bin komischerweise jetzt positiver als wie vorher. Das ist das Eigenartige daran. Vorher habe ich so dahin gelebt und jetzt lebe ich intensiver irgendwie. Da bin ich eigentlich drauf gekommen, dass man extrem wenig zum Leben braucht und trotzdem glücklich sein kann. Das war wirklich ein irres Erlebnis. Die Männer haben eher ein Problem damit, was andere über sie denken, dass sie kein Mann mehr sind, dass sie selber keiner sind, glaube ich.
Männerkrebs. Der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht es in diesem Podcast. Herzlichen Dank an Michael, Klaus und Thomas. Sie haben eine Community-Mitgliedschaft abgeschlossen und unterstützen nun die Arbeit an diesem Podcast. Ja, du hast richtig gehört. Neben einer aktuell laufenden Förderung finanziert sich dieser Podcast über Community-Mitgliedschaften. Wenn du diesen Podcast wichtig und hilfreich findest, unterstütze auch du. Ich suche bis 31.12. insgesamt 20 neue Mitglieder, die als Dankeschön eine digitale Infomappe für Männer mit Krebs zugeschickt bekommen. Mehr unter alexandergreiner.com/support. Früher wurde bei Prostatakrebs oft sehr schnell radikal operiert, mit weitreichenden Folgen, Inkontinenz, Impotenz, beeinträchtigte Lebensqualität. Heute passiert das nicht mehr oder nicht mehr in diesem Ausmaß. Da wird präziser untersucht, das Risiko des Tumors besser abgeschätzt, es gibt verschiedenste Therapiewege und die möglichen Folgen werden detaillierter abgeklärt. Bei Jürgen, mein Gast in dieser Folge, war es zum Beispiel so, dass er schon lange ständig steigende PSA-Werte hatte. Es wurden mehrere Untersuchungen gemacht, auch in zeitlichem Abstand, aber es konnte kein Krebs gefunden werden, trotz weiter steigender PSA-Werte. Deshalb wurde eine Prostata-Ausschabung gemacht und erst da konnten Krebszellen gefunden werden. Davon, wie er mit der Diagnose umgeht, wie er seinen Lebensweg sieht und was er mit der immer wieder aufkämmenden Unsicherheit macht, erzählt Jürgen im gleichfolgenden Gespräch, das ich im April 2024 mit ihm geführt habe. Davor aber noch zwei wichtige Hinweise. Jürgen hatte ein Jahr nach unserem Gespräch im Mai 2025 eine ergänzende Behandlung, weil der PSA-Wert nach der Ausschabung neuerlich gestiegen war und dann bei einer weiteren Biopsie neuerlich Krebszellen gefunden wurden. Dazu am Ende der Folge mehr. Der zweite Hinweis ist ganz generell. Die Patientenfälle, die du in diesem Podcast hörst, müssen nicht auf dich zutreffen und werden sie wahrscheinlich auch gar nicht. Es sind nur Beispiele, wie Abklärung, Diagnose und Behandlung einer Krebserkrankung ablaufen können. Auch wenn es mit der Einteilung in unterschiedliche Krebsarten diverse Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten gibt, ist jede Krebserkrankung grundsätzlich anders, da sie aus genetisch einmalig vorhandenen menschlichen Zellen entsteht. Krebs ist also immer sehr individuell und der Umgang damit höchstpersönlich. Medizinische Fragen musst du daher bitte immer mit deinem ärztlichen Team klären. Nun starten wir aber rein ins Gespräch. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch.
Das aktuelle Kapitel von deinem Leben, in dem du gerade unterwegs bist, wenn das einen Titel hätte, wie würde dieser Titel lauten?
Dieser Titel würde lauten Orientierungslos, Unwissenheit, wie es weitergeht. Aber nicht unbedingt negativ zu sehen. Also irgendwie sind da auch positive Dinge dabei. Aber momentan ohne Richtung. bezüglich Job und ich bin ein Zollbeamter und irgendwie fange ich jetzt an nachzudenken, etwas anderes zu tun mit 56. Das ist irgendwie schon komisch und jeder rät mir davon ab und irgendwie ist das so durch den Krebs irgendwie so, durch die Diagnose einfach so entstanden, dass ich etwas ändern muss, dass der Krebs vielleicht auch deswegen ausgebrochen ist. Das sind nur so esoterische Gedanken, dass ich einfach immer etwas Falsches gemacht habe, nicht das, was ich wirklich will, oder das sind so Gedanken, die ich umhertrage.
Mhm. Wie, darf ich da nachfragen, wie ist das gekommen? Kam das urplötzlich eines Nachts oder hat sich das so sukzessive entwickelt?
Die Gedanken?
Ja.
Nein, das sind so sukzessive, die sind schon länger da. Das sind schon eigentlich
ist auch schon vor der Diagnose.
Eigentlich schon immer da. Das ist,
okay.
Also ich habe immer Menschen beneidet, die wissen, was sie wollen. Ich bin immer irgendwo hineingeschlittert in meinen, egal ob das Beziehungen sind oder in die Arbeit oder ich hab zuerst einen Handwerksberuf gelernt, also Buchbinder. Das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Meine Eltern haben mich dann gedrängt, wie sie einen Zeitungsartikel gelesen haben. Es werden Zollbeamte gesucht, das ist eine sichere Arbeit, das ist gut für dich. Und ich, ja, wie das halt in den 70er, 80er Jahre war, das ist nicht so wie heute, dass jeder weiß, was er will. Das hat man einfach gemacht. Und ja, jetzt bin ich Zollbeamter, aber nicht wirklich damit. Ich identifiziere mich damit nicht. Das ist für mich irgendwie, wenn man nachdenkt, was man eigentlich tut, irgendwo nicht wirklich befriedigend für mich.
Mhm.
Und das war eigentlich schon immer so. Aber da ist man gefangen. Also ich bin doch Beamter, es gibt ja kaum mehr Beamte. Ich bin doch Beamter, da ist man irgendwie gefangen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas anderes machen möchte, das sagt jeder, boah, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Da fällst du in ASVG zurück, die ganzen Pensionen ist fast weg. Und ja, das ist irgendwie so.
Mhm. Eine schwierige Entscheidung.
Ja, schwierige Entscheidung.
Was wäre das, was du gern machen würdest?
Ich habe da nicht wirklich so großartige Vorstellungen. Einfach etwas anderes. Wieder in die Privatwirtschaft zurück. 20 Stunden irgendetwas zu tun, das mein Leben anders orientieren, nicht mehr diese ständigen Nachtdienste und ja, dieses Vorgefertigte. Ich habe da keine konkreten Vorstellungen. Einfach, mir geht es auch finanziell nicht wirklich schlecht. Also ich bin finanziell abgesichert. Das ist das Einzige, was irgendwie positiv ist. Und ja, ich habe da einen ziemlichen Polster. Das würde ganz gut funktionieren. Ganz egal. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich irgendwo putzen gehe oder so. Das klingt jetzt komisch, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe immer schon dieses Freiheitsgefühl in mir, dieses. Und bin Beamter, das ist irgendwie, das passt überhaupt nicht.
Also ich kann das gut nachvollziehen mit dem Freiheitsgefühl und auch mit dem Putzen. Also ich tue unheimlich gern putzen, weil das so auch erfüllende Tätigkeit ist.
Ja,
meine,
genau.
Es soll es nicht heißen, dass ich ständig blitzblank geputzte Wohnung zu Hause habe, aber der Akt des Putzens, das ist schon.
Ich finde das so traurig irgendwie, dass das einen relativ niedrigen soziales Ansehen hat,
voll.
Obwohl eigentlich jeder gerne in einem sauberen Raum oder in einem sauberen WC oder in einem sauberen Bad sein möchte. Und das
definitiv,
ist irgendwie,
ja.
Das ist irgendwie sehr schade und ich finde das wahnsinnig wichtig. Und meiner Meinung nach ist es eine sinnvolle Tätigkeit.
Ja, und dass halt wenig honoriert wird.
Genau.
Ja.
Solche Gedanken habe ich eigentlich immer schon. Das ist irgendwie halt eine Schwäche von mir, dass ich gewisse Dinge nicht angegangen bin und einige Schicksalsschläge auch durch meinen Sohn, der ist vor 6 Jahren gestorben.
Hm. Mist.
Im Anton-Proksch-Institut in der Entzugseinrichtung. Der war so Benzodiazepine abhängig und das wusste ich nicht. Die haben dort Ausgang gehabt und da schauen sie dann nach einer gewissen Zeit, ob sie schon so gefestigt sind, dass sie wieder entlassen werden können. Und da dürfen sie sich irgendwas besorgt haben und dann ist er nicht mehr aufgewacht am Morgen. Und das sind dann so Schuldgefühle, Schicksal. Eine lange Geschichte.
Aber gehen wir vielleicht ein Stück zurück. Mir kommt vor, diese Gedanken sind jetzt mehr geworden durch die Diagnose. Was hast du für einen Krebs?
Prostatakrebs.
Mhm.
Der wurde zufällig entdeckt. Also eigentlich beschäftigt mich das Thema Prostata schon sehr lange. Eigenartig eigentlich, also ungewöhnlich für Männer. Ich hatte schon mit 30 immer Probleme mit dem Urinieren, also dass da ein dünner Strahl ist und dass ich immer sehr lange brauche, bis sich die Blase entleert, und schon mit 30, und das ist ungewöhnlich. Deshalb bin ich schon ewig immer wieder beim Urologen, jedes Jahr meine Vorsorgeuntersuchung, und ich bin, glaube ich, so ziemlich der bestdurchleuchtetste Patient in puncto Prostata in ganz Österreich, weil ich teilweise schon jedes halbe Jahr dort war und immer wieder PSA-Tests, die sind dann langsam immer angestiegen, aber nicht wirklich stark, also langsam, und es wurde immer eine Vergrößerung. Aber am letzten drei Jahre ist es jeweils immer um einen Punkt angestiegen, der PSA, und das ist dann schon, dann wurde ein MRT gemacht. Dort hatte ich den, also da gibt es fünf Faktoren und ich hatte vier. Dann habe ich im Internet gegoogelt, also vier ist halt zu 80% Prostatakrebs, und dann kann man sich vorstellen, da macht man sich alle möglichen Gedanken, und der Urologe, haben sich wieder im Internet recherchiert.
Ups, erwischt.
Ja, natürlich macht man das.
Wer macht das nicht?
BI-Ratz, oder wie das heißt, vier. Dann wurde die Biopsie durchgeführt, das macht man in so einem Fall. Also 12 Stanzen wurden da herausgezwickt und die waren negativ.
Alle 12?
Alle 12 waren negativ. Okay. Und dadurch ich immer mehr Probleme mit dem Urinieren, mit nachts aufwachen, 2-3 Mal aufs WC, wurde dann diese Abschabung der Prostata, also da wird die Prostata in der Mitte ausgeschabt, damit sie nicht auf die Harnröhre drückt. Mhm. Und natürlich wird dieses Material, was ausgeschabt wird, wird dann auch
nochmal angeschaut,
histologisch untersucht, und dann wurde der Krebs festgestellt.
Okay.
Allerdings mit nicht so einem hohen Faktor, so Faktor 6, also das ist relativ moderat, also nicht zu aggressiv. Und
was heißt das? Was hat da der Urologe zu dir gesagt bezüglich der zukünftigen Aussichten, wie die Erkrankung weitergeht?
Also würde ich jetzt 70 Jahre alt sein, würde man bei dem Faktor 6 gar nichts mehr machen. Dadurch ich erst 56 bin, ist es gefährlich, und dann muss man das wirklich engmaschig ständig untersuchen. Also ich habe jetzt durch die Ausschabung natürlich weniger PSA, aber wenn der PSA steigt, muss man handeln. Also und dann habe ich mir eine Zweitmeinung eingeholt, und der hat sich da eigentlich kein Blatt vor den Mund genommen und hat gesagt, er glaubt nicht, dass das jetzt vorbei ist. Also mein Hausurologe sagt, möglicherweise hat er alles erwischt, ja, weil es ist ziemlich viel ausgeschabt. Der andere, die zweite Meinung, sagt, das ist eher nicht so, weil der Krebs meistens in den Seitenwänden sich einnistet, und er glaubt schon, dass das wieder auftritt. Und dann müsste ich entweder eine Totalentfernung oder eben eine Bestrahlung machen. Bei der Totalentfernung, das ist leider Gottes, wusste ich nicht, das nächste Problem bei mir, dass eine Totalentfernung wahrscheinlich gar nicht möglich ist, weil ich wusste nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen zur Prostata hat. Ich bin beiderseits Leisten operiert und habe da so ein Plastiknetz drinnen.
Okay.
Und die operieren dann mit dem Roboter, und das können sie dann nicht, weil dieses, ich kenne mich da nicht aus, dieses Gewebe, das verwächst sich dann so stark, dass sie da
vielleicht nicht durchkommen.
Dass sie da nicht ordentlich durchkommen oder dass sie da nicht genau operieren können. Und dann hat man dann natürlich das Problem mit der Inkontinenz und so. Das muss ziemlich exakt alles sein. Also bei mir kommt höchstwahrscheinlich nur die Bestrahlung in Frage. Ja, und dann ist natürlich dann, die Bestrahlung hat man am Anfang angeblich keine Beschwerden, die kommen dann erst nach 2 Jahren oder so, und dann hat man diese Probleme eben mit Inkontinenz teilweise oder eben Libidoverlust. Also in dieser Stammtischrunde vom Nordburgenland, was der Herr Kaufmann macht, merkt man schon, dass die schon Probleme mit ihren teilweisen Libidoverlust haben. Also das merkt man dann schon. Das habe ich jetzt momentan nicht. Ja. Ich habe aber momentan keine Freunde. Also das habe ich momentan nicht. Das ist mein, bei mir ist es nur so, dass der Samenerguss nicht mehr, also ich bin jetzt nicht mehr zeugungsfähig in dem Sinn, weil der Samenerguss, der geht jetzt nicht mehr vorne hinaus, sondern in die Blase rein.
Ah, okay.
Das ist bei so einer Ausschabung.
Das ist durch die Ausschabung.
Das ist ganz normal, das wurde mir vorher auch gesagt, aber das ist eigentlich
spannend.
Nur ein komisches Gefühl, aber ja. Sonst
kein. Also das spürst du dann?
Das spürt man schon irgendwie, ja, das ist so ein leichtes Brennen irgendwie dann. Aber jetzt nicht schlimm. Also der Orgasmus ist ziemlich gleich, nur halt irgendwie komisch fühlt sich das Ganze an.
Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen mit dem, was du gesagt hast, dass sehr viel Unsicherheit da ist in der Situation. Ich nehme an, du wirst jetzt alle drei Monate kontrolliert. Und wie schaut da momentan der Verlauf aus?
Also bei mir ist es jetzt ziemlich frisch. Also ich habe jetzt den ersten, das ist jetzt die nächste Woche dann. Und da muss ich schon sagen, dass immer kurz, also nachdem die Blutabnahme erfolgt, da hat man dann schon diese 3 Tage, wo, also da geht es einem nicht gut. Das ist einfach so. Also da denkt man ständig nach und wartet auf den PSA-Wert. Mhm. Das ist, und also mein Vater hatte Darmkrebs und der muss jetzt auch alle 6 Monate zur Darmspiegelung, und bei dem merkt man auch immer, wenn dieser Termin ansteht, also da ist er nervös und
ja. Sprichst du mit ihm drüber?
Ja. Aber
wie geht's euch dabei?
Mein Vater öffnet sich da nicht so sehr. Da bin ich die treibende Kraft, die das anspricht. Er gibt das irgendwie nicht zu, dass er nervös ist. Sagt, das ist, glaube ich, bei der Generation so gewesen. Die reden nicht so über ihre Gefühle. Aber man merkt, dass er nervös, gereizt, und das ist einfach so. Also das gibt er zwar nicht zu, aber das ist so.
Aber super auf jeden Fall, dass du ihn darauf ansprichst und mit ihm das Gespräch eröffnest.
Naja, na gut, mein Vater ist jetzt schon 80, also bei dem ist es jetzt nicht mehr so stark. Ich kann mir ja vorstellen, dass es bei dir natürlich ganz anders, also wenn man jetzt über Krebs reden und wie es einem geht, glaube ich, ist das schon ein Unterschied, ob man 70, 80 ist, sein Leben im Grunde schon gelebt hat, oder ob man 30, 40, 50 ist.
Voll.
Das ist, glaube ich, schon ein großer Faktor.
Voll.
Und dann denkt man eben drüber nach, was habe ich nicht gemacht? Über diese Dinge denkt man nicht, wenn man gesund ist. Über diese Dinge denkt man erst, wenn man krank ist. Und ich glaube, das ist nicht nur negativ. Also, seit wie mein Sohn gestorben ist, ging es mir psychisch ziemlich schlecht, ja. Also wirklich schlecht. Antidepressiva genommen und konnte nicht schlafen in der Nacht, ständige Unruhe, immer wieder Bluthochdruck und einfach eine psychische Sache. Komischerweise nach der Krebsdiagnose ist es besser gewesen dann.
Spannend.
Weil irgendwie in meinem Hinterkopf wusste ich immer, mit meiner Prostata stimmt irgendwas nicht. Das war immer da. Und die Diagnose, das war irgendwie so wie, auf einmal war der ganze Körper irgendwie ruhiger. Jetzt ist die Diagnose da. Es klingt für einen Außenstehenden wahrscheinlich komisch, aber das ist irgendwie...
Ich kann mir das schon vorstellen, also wenn du schon länger das Gefühl hast, länger damit herumtust, dass da irgendwas ist und nicht genau weißt, was ist es, außer eine Prostatavergrößerung, ja, und dann plötzlich einmal so eine handfeste Diagnose da ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch eine gewisse Art von Sicherheit gibt, auch wenn natürlich die Diagnose an sich, scheiße ist.
Ja, die Unwissenheit ist schlimmer wie die Gewissheit dann irgendwie. Also für mich, also die Unwissenheit ist schlimmer wie die Gewissheit dann. Das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber wie mein Sohn verstorben ist, war das auch irgendwie so ähnlich, weil vorher mit diesen Drogengeschichten und ständig, jeden zweiten Tag war da irgendein Problem mit der Polizei oder mit Kriminalität und dann nach seinem Tod irgendwie, war natürlich furchtbar, und trotzdem fällt da irgendwie, Das ist ein ganz schwieriges Thema. Das kann nur einer verstehen, der das mitgemacht hat. Das für einen Außenstehenden ist das nicht. Und da geht es einem momentan psychisch besser, wenn man das erst später verarbeitet, dann später kommen dann wieder diese.
Das dauert dann.
Ja. Und bei der Krebsdiagnose war das so ähnlich bei mir. Da weiß man jetzt, okay, das ist jetzt so und jetzt muss man die nächsten Dinge angehen. Und
ja, und du hast dich auch informiert, hast selber recherchiert, hast eine Zweitmeinung eingeholt. Also weißt du dann auch, wie die Therapien ablaufen würden, wenn jetzt ein fortschreitender Erkrankung da ist im Progress?
Genau. Und mein Hausarzt, also mein allgemeiner Hausarzt, der es ist eigentlich ein Freund von mir und der hilft mir da auch relativ viel bei diesen ganzen Denkprozessen. Das ist so ein Kumpeltyp irgendwie und der sagt, also wenn ich mir einen Krebs aussuchen würde, dann wäre es Prostatakrebs. Und
wirklich, das sagt er?
Und nice. Weil der relativ gut behandelbar ist und wenn man den meistens früher kennt, wenn man halt die Untersuchungen macht. Und der erzählt mir dann immer diese Dinge, was er erlebt. Also da gibt es natürlich Männer, die waren überhaupt nicht beim Arzt, ist dann schon gestreut in die Knochen. Also meistens streut der Prostatakrebs in die Knochen.
Und selbst die Lymphe kann auch sein.
Und selbst da wird die Krebsbehandlung eigentlich immer besser in der heutigen Zeit, von Jahr zu Jahr. Und selbst die sind teilweise geheilt worden. Also sterben tut man beim Prostatakrebs eigentlich relativ selten in der heutigen Zeit.
Das zeigen auch die Krebsstatistiken.
Und das ist auch so ein Thema, wo man dann darüber nachdenkt. Und ich glaube, dieses Nachdenken über den Tod ist auch sehr gut.
Hast du darüber nachgedacht?
Ja, da denkt man nach und man bereitet sich in gewisser Weise, das klingt jetzt auch irgendwie blöd, man bereitet sich in gewisser Weise vor und das ist gut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in unserer westlichen Welt überhaupt nicht tun. Und das ist nicht gut, glaube ich. Das gehört auch dazu. Also der Tod gehört zum Leben dazu. Und wenn man sich darauf irgendwie so vorbereitet, verliert er irgendwie an Brutalität, an Angst, an
das nimmt vielleicht auch den Schrecken, oder?
Den Schrecken, ja. Das verliert irgendwie den Schrecken, wenn man sich darauf vorbereitet. Und außerdem leben wir ja auch in einem Land, wo es, wenn es wirklich der Krebs so extrem wäre, dass man jetzt dran stirbt und dann, also mein Hausarzt sagt das immer, du gibst dann diese Medikamente. Also du
assistierten Suizid?
Ist einfach nicht wirklich so schmerzhaft, wie wenn man jetzt irgendwo liegt und dahin vegetiert. Das nimmt, also mir hat das geholfen eigentlich.
Mhm. Und also das Gespräch mit deinem, mit deinem Hausarzt, mit dem Vertrauensarzt?
Das sind dann so lustige Anekdoten dabei, wie der ist halt ein bisschen rustikal mit seinen Ausdrücken. Wenn du dir dann die Morphium, das Morphium selbst einstellen kannst, dann weißt du, dass es nicht mehr lange geht. Solche Dinge, also das ist irgendwie lustig. Ja.
Aber es hat sich noch ein gutes Verhältnis an, das
ja, super, ja.
Würdest du das an jeden empfehlen, so einen Vertrauensarzt oder Vertrauensärztin zu haben?
Schon irgendwie, ja. Schon. Also bei mir ist es so gewesen, dass die Menschen, die ich kenne, die Krebs haben, reden über den Krebs eigentlich nicht. Das weiß keiner. Mhm. Und dann auf einmal hört man, boah, der ist gestorben. Mir tut das gut, wenn ich das erzähle. Also das wissen auch alle meine Arbeitskollegen, wissen das. Und das tut mir gut. Bin auch drauf gekommen, dass ich, wie es mir psychisch schlecht gegangen ist, also wenn ich jeden Tag mich in die Arbeit schleppe, bin ich am Abend irgendwie psychisch besser drauf, wie als hätte ich mich jetzt gehen lassen und mich krank gemeldet oder so. Also das tut mir gut, wenn ich
durch die Beschäftigung?
Ja, das ist.
Das tut durch die gut. Aktivität wahrscheinlich auch, oder?
Ja. Und Sport sowieso. Mhm. Dann habe ich jetzt vernachlässigt durch die OP, da ging es mir ziemlich schlecht, 2 Monate. Mhm. Ich wusste nicht, dass das solche Auswirkungen hat. Also, das war schon heftig. Aber jetzt beginne ich langsam wieder und das.
Ja, da musst du auch eine gewisse Pause halten dann nach der OP.
Ja, aber da immer Blut dann im Urin ist. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war. Keine Ahnung. Das
also die Hodentumor-OP, die ist ja weniger aufwendig. Aber ich glaube, ich habe so einen Monat Pause machen müssen. Ja.
Okay.
Und dann darfst du da nicht. Bei mir war es gerade im Sommer, also das hat mir am meisten, klingt jetzt auch irgendwie blöd, aber das hat mir am meisten eingeschränkt, dass ich die OP im Sommer gehabt habe und dann habe ich einen Monat lang nicht baden gehen dürfen. Ich tue unheimlich gern schwimmen. Das hat mir am meisten beeinträchtigt.
Das ist ja bei der Prostata auch. Ja. Mhm. Keine Sauna, kein Thermalbad, kein warmes Wasser, komischerweise. Kaltes, glaube ich, wäre egal. Das ist, glaube ich, wenn der Infektion. Ja. Ansonsten warte ich jetzt wieder auf den nächsten PSA.
In diesen Zeiten, wo du dann kurz vor den Untersuchungen stehst oder danach wartest auf den Befund, was hilft dir da?
Also wie gesagt, bei mir ist das eigentlich ziemlich frisch alles. Das ist momentan, warte ich eigentlich auf den ersten. Was hilft mir da? Weiß ich jetzt nicht. Überlegen.
Aber du hast schon genannt, das Gespräch mit dem Arzt und auch mit dem Vater und Aktivität, Bewegung. Sind das so Punkte, die du dann machst? Oder gibt es noch was anderes, wo du sagst, ja, wenn ich irgendwie ganz schlecht drauf bin, dann mache ich erstens, zweitens, drittens?
Ja, also, was da hilft, ist aber auf jeden Fall, sich nicht hängen zu lassen. Und also, aber diese Situationen, die sind da, das sich hängen lassen. Überhaupt am Wochenende, da gibt es eine gewisse Traurigkeit am Morgen, wenn man aufwacht. Und da bin ich schon drauf gekommen, wenn man das dann geschehen lässt, dann geht es einem den ganzen Tag schlecht. Überwindet man sich dann, steht auf und macht irgendetwas, egal was das ist, ein Radausflug oder eine Wanderung. Das ist dann gut am Abend. Genauso wie wenn ich zwei Tage nicht geschlafen habe, was sehr oft vorkommt bei mir, also extreme Schlafstörungen. Und wenn ich dann trotzdem mich aufraffe am Morgen, in die Arbeit gehe oder etwas tue, geht es mir am Abend besser. Das ist so wie das ist schwer zum sagen, aber wenn man sich hängen lässt, dann ist das ganz schlimm. Also dann fällt man richtig in eine Depression hinein, die dann eigentlich nicht ist, wenn man sich aufragt. Das ist also das.
Also zu diesem Aspekt des Weitermachens, oder?
Genau. Wo man eigentlich nicht weiß, warum man. Das Problem dabei ist, warum soll ich jetzt das machen? Also hat irgendwie keinen Sinn. Das ist dieses.
Leben.
Und dann trotzdem machen. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dieses. Was viele haben, dieses trotzdem machen, obwohl es anscheinend für dich momentan keinen Sinn ergibt, trotzdem machen. Und dann, also ich habe zum Beispiel auch jetzt einen neuen Freundeskreis, machen wir immer am Freitagabend so einen Herrenabend. Das sind lauter so Dinge, die mir helfen. Also das ist einfach, auch der Stammtisch ist nicht schlecht. Also beim ersten Mal das Kennenlernen war natürlich nicht so. Das war nicht so, bis man sich dann ein bisschen besser
die ganzen Geschichten
kennt. Das zweite Mal war jetzt schon irgendwie lustig, da redet man dann schon über Dinge und über esoterische Dinge, warum hat man Krebs bekommen und diese ganzen Meinungen, der eine glaubt, weil er sich schlecht ernährt hat, der andere, weil er negative Gedanken hat und so.
So hat jeder seine eigenen Erklärungen.
Genau, jeder sucht nach solchen Erklärungen, aber das ist eigentlich, ich glaube an diese Dinge eigentlich nicht, ich glaube schon, dass das Großteil sind die vorgegeben in die Gene liegt. Möglicherweise spielt Ernährung eine kleine Rolle, aber ich glaube das fast nicht.
Also das hat schon Lebensstil, also einerseits natürlich die Genetik, die du mitbekommst, aber andererseits die Genetik wird ja auch aktiviert und deaktiviert durch den Lebensstil.
Genau.
Und da kann es natürlich dann auch dazu kommen. Oder natürlich Exposition mit Giften, mit Tabak, klar, ja. Alkohol, Drogen, Umweltgifte, auf der Arbeit.
Also Alkohol trinke ich überhaupt keinen, rauchen tue ich auch nicht. Ernähre mich, glaube ich, relativ gesund, immer schon. Relativ. gibt schon so Phasen. Süßigkeiten ist es schon.
Wir haben hier ein Croissant und eine Topfengulatsche stehen. Noch unangetastet.
Aber ich glaube nicht, dass das wirklich wirklich Krebs auslöst. Das glaube ich nicht. Bei negativen, positiven Gedanken bin ich mir nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe schon so einen leichten Hang zum Negativen, muss ich ehrlich zugeben. Das habe ich schon. Habe auch noch nach dem Tod meines Sohnes Psychotherapie gemacht und so. Also ich habe schon so einen...
Das ist eigentlich sehr, sehr proaktiv, sehr, sehr positiv.
Ja, ja. Das ist 100 Stunden Psychotherapie mit...
Wow.
Es war aber schwierig eigentlich, den richtigen Therapeuten zu finden, der zu einem passt. Mhm. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Versuche gemacht. Und da merkt man schon nach der ersten Stunde, das passt einfach nicht.
Mhm. Wie, darf ich fragen, weil ich habe auch einige Therapieerfahrungen und ich habe es meistens länger gemacht bei meinen Therapeuten und Therapeutinnen. Wie bist du dann so schnell drauf gekommen?
Naja, ich muss zugeben, ich war auch in Bad Hall auf einer Reha 6 Wochen. Und dort hat man eine Psychotherapeutin. Also da gibt es Gruppentherapie und die Einzeltherapie. Gruppentherapie ist übrigens das, was mir am meisten geholfen hat. Mhm. Aber das findet man dann zu Hause kaum. Also kaum jemand bietet Gruppentherapie an. Aber die Gruppentherapie ist einfach das Beste, weil ich bin schon so ein Typ, der eigentlich relativ ängstlich ist. Also ich kann nicht so frei in der Gruppe sprechen und so. Und das hat mir wirklich geholfen und vor allem diese
Exposition in der Gruppe.
Das ist...
Trotzdem sprechen zu müssen, oder?
Genau.
Okay.
Und...
Aber ist das gefordert worden, oder?
Naja, es ist nicht direkt gefordert, aber irgendwie ergibt sich die Forderung aus der Situation heraus. Nämlich, man sitzt dort in der Gruppe in so einem Kreis, die Therapeutin gibt etwas vor und dann sieht jeder auf dem Boden und keiner sagt etwas. Und das ist das Schlimmste. Also für mich sind das die schlimmsten Minuten gewesen und ich bin dann immer derjenige, der dann das Wort ergreift, obwohl ich die meiste Angst wahrscheinlich vor der ganzen Gruppe hatte, weil ich das nicht ausgehalten habe, diese Stille. Und die Therapeutin hat dann im Einzelgespräch gesagt, ich bin froh, dass ich sie habe, denn sonst gibt das keiner vor. Oder also wenn dann das erste Wort gesprochen ist, dann reden die anderen auch. Ja? Mhm. Und das ist irgendwie auch bei mir in der Arbeit so. Wer macht dieses Projekt? Keiner sagt etwas. Ich bin dann der Einzige, der nicht auf die Tischplatte schaut und dann, der Jürgen, der macht das. Und so geht das schon irgendwie mein ganzes Leben irgendwie. Und das hilft mir. Was das Schlimmste für mich war bei der Gruppentherapie? Bei der Gruppentherapie haben wir müssen Rollenspiele machen. Und jeder muss das spielen, was er nicht kann, nicht will. Das ist ein Wahnsinn. Und komischerweise haben da alle applaudiert und haben gesagt, ich habe das so super gemacht. Also ich müssen den dominanten Typen spielen, der was alle anderen lächerlich macht und so. Das ist ein Wahnsinn gewesen. Also wirklich, es war unglaublich. Solche Sachen helfen mir schon, aber das war am Anfang war das so ein Stress für mich, solche Sachen zu machen, also die anderen da so schlecht dastehen zu lassen und ich bin der Beste, was wollt ihr überhaupt? Und das habe ich irgendwie super gespürt. Also, da habe ich mich immer erinnert an irgendwelche Typen, die mir im Laufe meines Lebens begegnet sind, die was so waren. Mhm. Und das habe ich dann gespürt, also das war wirklich genial. Gruppentherapie ist was wirklich was Tolles. Aber das ist unglaublich, wenn man das sieht, wie viele Probleme da manche Menschen haben. Da sind die Frauen da reihenweise, haben das abgebrochen und sind zu Tränen gerührt, auf den Gang hinausgelaufen. Wow, das war Wahnsinn. Also das ist wirklich so emotional, das war toll, wenn man seine Gefühle auslassen kann. Das hilft mir wirklich und bei der Therapie ist es auch so, man braucht einen Therapeuten, der keinen Kuschelkurs fährt. Also die meisten Therapeuten, die ich ausprobiert habe, das ist alles so easy, so schön. Ja, wir reden nur über die angenehmen Dinge und das bringt dir aber nichts. Das ist momentan ein gutes Gefühl, man geht nach Hause, aber es bringt dir nichts, damit dieses Problem, was du hast, an die Oberfläche kommt. Das hilft einfach nicht.
Du kommst nicht weiter.
Du brauchst eine Therapeutin bei mir war es eine Therapeutin, die hat nicht aufgehört, also die hat da immer nachgebohrt und da sind ganz unangenehme Dinge gekommen da zum Vorschein und die habe ich manchen Tages richtig gehasst und wollte sie schon anrufen, ich mache nicht mehr weiter. Aber genau das sind dann die Fortschritte, die man hat. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Und die habe ich dann beibehalten und sogar über Skype gemacht. Einmal musste ich zu ihr fahren. Die möchten auch die Körpersprache dann sehen, wie man sich beim Gespräch gibt. Und das hat mir schon geholfen. Und ich glaube, Psychotherapie wäre für jeden Menschen gut, auch wenn er jetzt kein psychisches Problem hat. Also Psychotherapie finde ich schon toll.
Du brichst die Lanze für die Psychotherapie.
Also nach 100 Stunden, glaube ich, könnte man selbst schon so einen Laden aufmachen.
Kannst du meine eigene Erfahrung vorweisen?
Ja. Also das, jetzt habe ich zwar aufgehört, aber ich glaube, ich werde wieder mal so eine Doppelstunde, immer wieder mal so, die freut sich dann, dass ich mich wieder melde.
Ja. Es gibt ja auch von Krebsberatungsstellen und von der österreichischen Krebshilfe ja auch so psychotherapeutische Begleitung, Psychoonkologie heißt es für KrebspatientInnen. Hast du darüber auch schon nachgedacht oder ist das jetzt gar nicht so momentan akut für dich, dass du da Unterstützung brauchst?
Nicht akut für mich. Ich habe auch von anderen gehört, die dann nach einer Bestrahlung oder Totalentfernung der Prostata, die gehen dann ja meistens auf Reha, glaube ich. Und in der Reha sollen sie, müssen sie, keine Ahnung, zu einem Therapeuten. Und viele lehnen das ab, komischerweise. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das, ja, wie gesagt, Therapie ist immer, ist was irrsinnig Positives. Und diese Verhaltensmuster, die man dann hat, einfach aus diesem Kreis auszubrechen. Ich hatte ja auch Angstzustände früher und Panikattacken. Und die habe ich immer noch. Aber die Psychotherapie hilft dir, aus diesem Angstkreis, der dann immer stärker wird, auszusteigen. Und dann ist es weg.
Also diese, weil du da dann Methoden mitkriegst?
Genau, da entwickelt man dann diese Methoden.
Okay. Magst du da mehr darüber erzählen, welche Methoden für dich wirksam sind?
Na gut, die wirksamste Methode ist einmal am Anfang, damit man weiß, dass man überhaupt weiß, okay, das ist jetzt eine Panikattacke. Nämlich jede Panikattacke ist anders. Das ist das Perfide, was das Gehirn eigentlich macht. Das ist das Perfide, die fängt immer anders an. Also das ist nicht so, dass man die erste Panikattacke, die zweite gleich wie die erste ist, okay, das ist eine Panikattacke. Das weiß man nicht, das ist immer anders. Und bei den ersten zwei, drei Panikattacken glaubt man, jetzt ist es vorbei, das ist jetzt ein Herzinfarkt. Also, da wird alles taub, also, da ist man wie gelähmt, kriegt keine Luft mehr, das Herz schlägt 250. Also, ich glaube, ich habe 250 Puls mal gehabt, das wird dann schon gefährlich. Und ja, die ersten zwei Mal Rettung ins Krankenhaus. Bei der vierten Einlieferung wusste ich, das ist eine Panikattacke und habe gesagt, ich habe kein Herz, weil das ist eine Panikattacke. Nein, Sie müssen hier bleiben. Sag ich, das war dann schon, warum sind Sie so feindselig? Na, weil ich weiß, dass es eine Panikattacke war.
Die haben da nicht geglaubt.
Ja. Und wenn man das Ganze schon weiß, wie das entsteht, dann lernt man eine Methode, damit man, also eine Panikattacke entsteht meistens im Ruhezustand. Also wenn man jetzt aufsteht, einfach nur draußen spazieren geht, geht das wieder weg. Oder Autofahren zum Beispiel ist extrem gut. Autofahren ist, da muss man sich auf den Verkehr konzentrieren, weil sonst konzentriert man sich auf seinen eigenen Körper und das ist das Schlechteste eigentlich. Dieses Hineinhören in alle möglichen, also ich bin zum Beispiel so ein Typ, der in seinen Körper ständig hineinhört. Ich spüre sofort, wenn mein Pulsschlag höher ist, wenn mein Blutdruck höher ist. Die meisten Menschen spüren das gar nicht.
Das ist aber echt, ist ja auch was Gutes.
Ja, vielleicht, aber in gewissen Dingen eben auch nicht.
Wenn es ein Selbstläufer wird und sich das steigert.
Ja. Genau, das ist das, ja. Aber das habe ich jetzt ziemlich gut im Griff und Das kommt jetzt kaum mehr vor. Also das spüre schon hier und da, wenn ich jetzt 2 Nächte nicht geschlafen habe, ist das leichter. Dann. Aber im Großen und Ganzen habe ich das wirklich, das habe ich hinter mir. Das ist super.
Voll
das
gut.
Das ist ein wahnsinnig schlechtes Gefühl und da geht es einem richtig schlecht. Also da traut man sich nirgends mehr hinfahren und wenn man dauernd zum Beispiel Straßenbahn fahren oder so, wo man dann nicht hinaus kann. Also da habe ich überhaupt kein Problem jetzt mehr. Also das ist schon super.
Gratuliere, voll schön.
Aber harte Arbeit ist das.
Ja, harte Arbeit in dir selbst.
Ja. Ich meine, das ist zum Beispiel jetzt auch, dass ich überhaupt hier sitze, wenn man jetzt nicht an den Prostatakrebs denkt, sondern an meine andere Erkrankung, an meine psychischen Erkrankung eigentlich, ist das ein Riesenschritt. Also normalerweise hätte ich das früher das nie zugesagt, solche Dinge. Also das ist einfach, war unmöglich. Mhm. Obwohl mir keiner zusieht, war das unmöglich.
Ja. Ja, und vor dem Interview, ich hoffe, ich darf das jetzt teilen, hast du auch zu mir gesagt, so, du weißt gar nicht, ob du mir jetzt überhaupt helfen kannst ja. Und ob du mir überhaupt irgendwas sagen kannst. Und jetzt aktuell reden wir gerade knapp 40 Minuten. Ich finde das höchst spannend und unglaublich interessant, alles, was du sagst. Und ich denke mir, dass das für viele andere auch hilfreich sein kann.
Das glaube ich auch, ja. Man muss reden miteinander, aber... Und ich merke auch bei dieser Runde, dass die Leute reden da nicht so erst dann, wenn jemand beginnt und meine, jeder geht anders mit seinen Problemen, und das ist schon klar. Mhm. Und diese frühere Generation, also mein Vater 80, glaube ich, das ist die Generation Silent. Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, die sind Arbeit und ja, nichts hinterfragen, nichts. Mhm. Die haben nie ihre Gefühle verarbeitet, glaube ich. Also das war früher, das war undenkbar. Und komischerweise, mit meinem Vater hatte ich immer nur so ein Verhältnis wie, ja, so ein ganz normales Verhältnis, ein gutes, aber kein gefühlsmäßig, also dass man seine Gefühle erzählt oder irgendwas. Und jetzt, komischerweise, seit er krank geworden ist und ich, jetzt verstehen wir uns besser und reden über gewisse Dinge, was wir früher nie gemacht haben. Also, mhm. Auch Umarmungen waren bei uns nicht alltäglich, das war einfach...
Und ja, das geht jetzt.
Jeder macht für den anderen schon alles, aber halt keine gefühlsmäßig, das ist heute schon besser. Also diese heutige Jugend ist das, in diesem Punkt ist das viel besser. Die haben zwar andere Probleme, was wir nicht haben, aber in diesem Punkt können sie die Gefühle und so schon besser aussprechen, mhm. wie früher. Die ganze Erziehung, die war einfach, das magst du und das ist so. Aus.
Nicht drüber nachdenken.
Ja, ja. Und wenn heute jemand sagt, heute gibt es viel mehr Probleme wie früher, das glaube ich nicht. Ich glaube, das eher umgekehrt. Früher ist das anders ausgebrochen mit Familienzwistigkeiten, was keiner gesehen hat. Handgreiflichkeiten in der Familie, was keiner gesehen hat. Das war früher an der Tagesordnung, glaube ich. Und, mhm. und heute redet man darüber, das ist schon besser.
Mhm.
Also alles ist nicht schlecht, was neu ist, was viele sagen. Also wenn man dann... Ich finde das gut, dass es so etwas gibt überhaupt. Ich weiß nicht, ob das früher vor 50 Jahren gegeben hat, sicher nicht.
Wahrscheinlich war es schwierig.
Ich glaube auch nicht, dass Krebs heute häufiger ist als früher. Das glaube ich nicht.
Also von den Zahlen her ist es natürlich häufiger, aber es ist halt dadurch, dass wir älter werden. Ist
genau.
Reine Statistik, dass natürlich die Zahlen häufiger werden.
Dass wir älter werden und dass immer mehr Leute zur Vorsorge gehen.
Mhm. Frühere Erkennung, genau. Und auch weniger Sterbefälle dadurch, ja.
Genau.
Ich meine, es gibt schon so, in den letzten Jahren sind einige Berichte gekommen, dass möglicherweise eine Häufung von Krebsfällen da ist. Aber da streiten sich jetzt noch die Geister, woran das wirklich liegt. Ob es nur die frühere Erkennung ist, ob es vielleicht auch ein ungesunderer Lebensstil ist als früher, mehr Umweltgifte oder andere Umweltgifte, schädlichere Umweltgifte als früher. Das da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch weitere 5 bis 10 Jahre warten und genau. Die nächsten Statistiken uns anschauen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass sie Männer jetzt leichter tun, über gesundheitliche Probleme zu sprechen, über Krankheit zu sprechen, über Krebs zu sprechen? Auch durch solche Initiativen wie den Stammtisch?
Glaube ich schon. Ist aber trotzdem noch jeder ziemlich viel Nachholbedarf. Ich glaube, Frauen tun sich da leichter wie Männer. Mhm. Beim Stammtisch merkt man auch, dass da nicht wirklich, obwohl vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt war in der Kronenzeitung, glaube ich, ein
Bericht darüber, Ankündigung.
Eine kleine Ankündigung, ja. Vorher war es, ich weiß nicht, welche Zeitung was vorher war. Es sind nur 4 gekommen.
Ich glaube, irgendwo in der Bezirkszeitung war es, wenn ich mich so erinnern kann.
Sind aber nur 4 gekommen und das ist eigentlich schon wenig. Mhm. Beim letzten Mal waren nur 3. Mal schauen, wie es dann wird. Aber so richtig, ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Warum bin ich hier eigentlich zum Stammtisch gegangen? Also es ist doch einige 25 Kilometer von mir entfernt und hätte ich früher bei meiner psychischen Erkrankung zum Beispiel auch nicht gemacht. Einfach irgendwo hingehen, lauter fremde Leute.
Obwohl es ja auch Selbsthilfegruppen gibt für psychische Erkrankungen.
Ja, ja. Hätte ich früher auch nicht gemacht zum Beispiel. Das tut einem gut, trotzdem gut. Mhm. Allein schon, wenn man aufbricht und dorthin fährt. Mhm. Das ist einfach so.
Ja, und vor allem können ja auch andere Dinge besprochen werden. So wie du zuerst gesagt hast, beim ersten Mal habt ihr hauptsächlich über die Erkrankungen gesprochen.
Ja.
Und dann beim zweiten Mal schon über andere Themen.
Ja, genau. Man kann sich austauschen. Der eine hat diesen Arzt, der ist sehr, sehr zufrieden. Der andere, das ist meistens auch in der Nähe irgendwo. Jeder kennt die Ärzte. Das ist sicherlich Zweit-, Drittmeinung einholen. Ja, ich finde das positiv. Mhm. Das ist überhaupt alles, was man unternimmt, ist positiv. Ich bin komischerweise jetzt positiver als wie vorher. Das ist das Eigenartige daran. Das ist komisch.
Also meinst du als vor der Diagnose?
Ja. Mhm. Ich weiß nicht, an was das liegt, aber das ist wahrscheinlich auch die Nachwirkung der Psychotherapie, keine Ahnung. Aber jedenfalls.
Dass jetzt so die Puzzleteile zusammenbauen?
Ich habe jetzt eigentlich, richtig Angst habe ich keine, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Schon irgendwie eine Ungewissheit, was jetzt kommt, aber keine Angst. Früher hatte ich Angst. Früher hatte ich immer, wenn ich da, normal sagt man ja, die Prostata spürt man nicht, aber ich habe da trotzdem immer wieder so ein Ziehen, so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich glaube, abakterielle Entzündung. Also, wenn man den Harn untersucht, findet man nichts und trotzdem hat man immer so eine leichte Entzündung. Abakteriell, glaube ich, heißt das. Mhm. Und das habe ich immer gehabt und das immer dieses Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, da stimmt irgendwas nicht. Das ist jetzt weg. Mhm. Jetzt weiß ich definitiv, ja, da stimmt was nicht. Und das kann man aber irgendwie lösen.
Mhm. Ja, und du hast ja auch gesagt, du befasst dich mit dem Thema Sterben oder hast dich damit befasst. Das kann ja dann auch eine gewisse Art von, unter Anführungszeichen, Sicherheit geben, wenn du weißt, was du dann tust oder was du dann tun wirst. Magst du da noch drüber reden? Was ist da rausgekommen beim Beschäftigen mit dem Sterben?
Ja, das ist schwierig zum Ausdrücken. Die Schrecklichkeit, die Angst wird einem da genommen. Eine Panikattacke ist ja im Prinzip nichts anderes wie eine schreckliche Angst vor dem Tod. Das ist eigentlich eine Panikattacke. Man glaubt, dass man an einem Herzinfarkt stirbt. Und man ist hilflos, man kann nichts dagegen tun. Das ist irgendwie so. Aber letztendlich müssen wir eigentlich alle sterben. Der eine früher, der andere später. Und den meisten Menschen, das wird irgendwie immer so verdrängt. Also das wird so verdrängt. Überhaupt werden die Probleme ständig verdrängt, irgendwie so weg. Ist auch gut so, aber sonst dann würde man ja verrückt werden. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, und das als gegeben hinnimmt, ja, das ist jetzt so, das könnte jetzt wieder passieren in den nächsten 5 Jahren. Ja, das ist schwer zu erklären. Mhm. Man kann das nicht, das muss man irgendwie selbst irgendwie durchdenken. Das nimmt einen einfach die Angst. Das ist einfach so. Und diese Tage, was man hat, erlebt man jetzt irgendwie intensiver. Mhm. Vorher war immer alles so weit weg. So, was mache ich jetzt überhaupt? Das ist irgendwie so. Vorher habe ich so dahin gelebt und jetzt lebe ich intensiver irgendwie.
Hast du auch so bestimmte Dinge, die du noch vor dem Tod machen möchtest, die du erleben möchtest? Oder umgekehrt etwas, was du fix nicht mehr machst, was du früher getan hast?
Das ist jetzt ein Thema, das ist schwierig. Das ist ein schwieriges Thema. Aber natürlich habe ich da eben so ein extremes Freiheitsdrang, so habe ich schon immer gehabt. Also ich fühle mich, also mir geht es finanziell relativ gut, wahrscheinlich, weil mir Geld überhaupt nichts bedeutet. Also mir bedeutet Geld eigentlich nichts. Das ist aber trotzdem irgendwie super, dass man eins hat.
Wir brauchen es halt alle zum Überleben.
Ja. Aber ich bin draufgekommen, dass ich am glücklichsten bin eigentlich, wenn ich, also das eine, was ich Gott sei Dank schon gemacht habe, das war 2014, kurz bevor mein Sohn gestorben ist, war ich auf Sabbatical. War ich der Erste da in Niederösterreich, den das genehmigt wurde. Also ist natürlich ein Vorteil, wenn man Beamter ist. Das ist zwar kein, da hat man kein Anrecht drauf, aber wenn es irgendwie funktioniert, dass man keinen Ersatz braucht, müssen die anderen ein paar Prozent mehr tun. Und da war ich unterwegs, habe mein Auto so umgebaut und im Auto geschlafen, war ich in ganz Europa unterwegs. Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, dass man extrem wenig zum Leben braucht und trotzdem glücklich sein kann. Das war wirklich ein irres Erlebnis. Also in Norwegen und Schweden, wo ich unterwegs war, ganz im Norden oben, Finnland, da gibt's auch keine Hotels oder irgendwo, da schläft man eigentlich irgendwo in der Wildnis. Man darf auch überall campen. Das ist im Norden durch das Jedermannsrecht überall erlaubt. Und gewaschen in den Flüssen und Seen. Ein bisschen ein schlechtes Gewissen wegen einem Haarshampoo manchmal, aber das, glaube ich, verträgt die Natur schon irgendwie. Aber das war irgendwie.
Da gibt es ja auch biologisch Abbaubares, oder?
Ja. Das war irgendwie schon ein tolles Erlebnis, wie wenig man braucht. Man braucht eigentlich überhaupt nichts. Und das gibt auch eine gewisse Form, wenn man das weiß, an Sicherheit. Also,
und auch wenn du es mal ausprobiert hast, so
ja,
wie
ja,
du.
Das würde ich wieder gern machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt vielleicht dann teilweise mit dem Fahrrad. Irgendwo mit dem Fahrrad nach Indien fahren oder so. Solche Gedanken habe ich immer schon gehabt. Und das ist irgendwie so. Und da trifft man so viele Leute. Ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man in seinem Freundeskreis sich bewegt, ist irgendwann einmal immer das gleiche Thema. Aber wenn man so unterwegs ist, wenn man allein unterwegs ist, ist ein Unterschied, ob man allein unterwegs ist oder ob man mit einer Gruppe unterwegs ist. Wenn man allein unterwegs ist, ist man viel offener für alles, was rundherum ist. Und da lernt man Leute kennen und philosophiert über das Leben und so. Das ist wirklich interessant. Und das gibt mir eigentlich wirklich das meiste. Also dieses Freisein, nicht wissen, wo ich morgen hinfahre, ob es mir da gefällt, dann bleibe ich länger. Nicht eine vorgefertigte Reise von, also das habe ich irgendwie drinnen schon immer. Und als Beamter ist das irgendwie, das Beamtentum, das ist wie ein Klotz am Bein für mich. Und jeder sagt, das kannst du jetzt nicht aufgeben, das kannst du nicht aufgeben jetzt. Mhm. Und sie haben auch recht irgendwie, weil da verliert man diese ganzen Ansprüche auf die Pension. Das ist ein Wahnsinn.
Ja, es sind schwierige Entscheidungen, schätze ich mal, vor denen du da stehst.
Das ist wahrscheinlich jammern auf hohem Niveau, weil andere würden sich das vielleicht wünschen, denen es finanziell schlecht geht. Das kann man jetzt so und so sehen, ja.
In dem Fall das ist immer situativ, weil du bist ja das Leben auch gewohnt.
In dem Fall ist es vielleicht gut, wenn man Krebs hat oder so und man kann wirklich nach einer Bestrahlung nicht arbeiten gehen oder so, dass man trotzdem einen sicheren Arbeitsplatz hat. Das ist schon auch ein Vorteil. Ich meine, trotzdem denkt man dann drüber nach. Das sind so die Gedanken, die ich habe. Aber im Großen und Ganzen geht es mir jetzt nicht schlecht.
Mhm. Also. So summa summarum, ganz groß gedacht, was sollte besser sein?
Naja, für mich ist jetzt einmal wichtig, dass ich besser sein, also für mich ist jetzt einmal wichtig, dass ich weiß, wie ich weitermache. Und das beschäftigt mich schon jetzt, wie mache ich jetzt weiter? Dieses, was kommt beim nächsten PSA heraus? Also das, wenn ich jetzt weiß, okay, der steigt wieder, ich muss zur Bestrahlung, dann ist es okay, aber dieses, wenn es jetzt immer gleich bleibt oder nur ganz wenig steigt, dann das nicht wissen, was mache ich jetzt? Also das beschäftigt mich schon, das muss ich schauen, dass das irgendwie...
Also mit der Unsicherheit irgendwie umgehen.
Ja, die Unsicherheit, wie jetzt weiter gemacht wird. Aber ansonsten geht es mir eigentlich eh recht gut.
Na, ich finde auch, wenn ich anknüpfen darf zum Anfang des Gesprächs, wo du gesagt hast, du hast dieses Gefühl von Orientierungslosigkeit, das bekomme ich jetzt gar nicht so mit durch deine Erzählungen. Also ich finde, du weißt sehr viel darüber, wo du dich hinbewegen kannst und was für dich wichtig ist, was du gern möchtest. Aber natürlich ist es schwierig, in der Situation jetzt irgendwelche Entscheidungen zu treffen.
Ja. Was ich vielleicht noch anknüpfen darf, ist mit dem, weil viele beim Stammtisch Probleme haben mit ihr, also dass sie wegen Libidoverlust oder einfach Impotenz, was bei der Prostata meistens dann kommt. Und für mich ist das auch irgendwie, das ist für mich auch nicht negativ. Also ich erinnere mich an einen Ausspruch vom Osman Kurti. Ich bin Gott sei Dank von der Geisel der Potenz befreit. Das ist jetzt natürlich ein Riesenunterschied, ob man in deinem Alter ist oder ob man jetzt 60 ist. Ja. Aber irgendwie, also ich habe jetzt momentan keine Frau, keine Freundin, ich bin geschieden. Also, und dieser Zwang irgendwie, dass man da unbedingt eine Beziehung haben muss, weil das ich wohne am Land, also da wird man schon irgendwie so, ah, du bist 56, hast keine Frau und keine Freundin, was ist mit denen los? Das finde ich jetzt auch nicht so negativ, wenn ich ehrlich bin, wenn man da keine Lust mehr hat oder nicht mehr kann. Dass da viele Männer mit denen ein Riesenproblem, mit denen habe ich kein Problem. Ja. Ist natürlich halt so ein Unterschied, ob man, wie gesagt.
Nein, aber auch ältere Männer. Also ich höre das oft eben in der Selbsthilfegruppe oder auch im Herrenzimmer von der österreichischen Krebshilfe. Da gibt es, das ist ein sehr, sehr großes Thema, Sexualität und Potenzverlust. Aber weil du jetzt gesagt hast, Potenzpillen, es gibt ja auch noch andere Mittel und Wege. Und vor allem ist es auch nicht gesagt, dass nach einer radikalen Prostata-OP nicht nach ein, zwei Jahren oder so die Potenz wieder zurückkommt. Also es kann ja dann nervverhaltend operiert werden und kann sich ja dann auch wieder regenerieren.
Viele haben natürlich die Sorge, die eine Beziehung haben, dass die Frau dann fremd geht oder also das merkt man zum Beispiel, wenn man mit anderen redet schon. Also das ist diese Angst des Mannes, das ist irgendwie so. Und ich glaube auch, dass das gar nicht die Potenz selbst das Problem für den Mann ist, sondern einfach nur die Gewissheit, man ist kein Mann mehr. Also dass andere das sagen oder das ist gar nicht, das ist natürlich dieser Männerhumor da beim Herrenabend, das ist natürlich schon. Also das ich glaube, das ist...
Beim Stammtisch oder?
Nein, von meinem Freundeskreis. Das ist, glaube ich, schon so diese typischen Männerschmähs. Also das ist schon, die Männer haben eher ein Problem damit, was andere über sie denken, dass sie kein Mann mehr sind, dass sie selber keiner sind, glaube ich. Mhm. Das haben die Frauen weniger. Also Frauen können mit denen offener umgehen. Männer sind da bin ich aber kein typischer Mann eigentlich. Das macht mir die wenigsten Sorgen. Große Sorgen macht wir zum Beispiel... Also das hat mir die Zweitmeinung der Urologe gesagt, wenn ich sie operiere mit dem Da Vinci, glaube ich, heißt der Roboter, wenn ich sie mit dem operiere, werden sie wahrscheinlich nicht zufrieden sein durch diese Verwachsungen da. Und da ist die Chance, dass sie inkontinent sind, sehr, sehr groß. Und von dem habe ich Angst, dass ich irgendwo mit der Windelhose sitze. Von dem habe ich Angst, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich dann meine Sachen, die mir wichtig sind, nicht mehr machen kann, so wie Radfahren oder Reisen oder. Und das hört man auch, das sagen sie auch am Stammtisch bei der Totalentfernung, also Beckenbodentraining. Aber wenn sie dann irgendwo sitzen und wirklich herzhaft lachen oder so, dann müssen sie immer aufpassen, dass da nicht ein paar Tropfen oder zum Beispiel habe ich von einem Bekannten, der hat auch Prostatakrebs, der ist Musiker, also der kann seine Tuba nicht mehr blasen, weil dann Hahn weggeht und diese Dinge machen mir mehr Kopf zu brechen als wie.
Aber das ist vielleicht auch die Frage, wann wird eine OP notwendig sein und wird es dann auch wirklich gemacht und gibt es vielleicht nicht bis dahin nochmal bessere Operationsmethoden?
Das stimmt,
dann trotz der Verwachsungen dann trotzdem gut operiert werden kann.
Das stimmt, das hat mein Urologe auch gesagt. Jedes Jahr wird alles besser. Also auch die Bestrahlung wird immer genauer, es wird immer weniger gutes Gewebe zerstört. Also von Jahr zu Jahr wird es besser. Das
Nochmal ganz kurz zu vorher, zu dem Männerthema. Was bedeutet Männlichkeit für dich?
Männlichkeit? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin ja kein richtiger Mann eigentlich.
Also ich würde dich jetzt schon als Mann lesen, wenn ich dich so sehe und so wie du redest.
Männlichkeit bedeutet für mich Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, was umzusetzen, das ist für mich Männlichkeit. Also etwas in die Hand zu nehmen, was andere nicht machen. Also einfach tun, das ist für mich Männlichkeit, Verantwortung übernehmen. Also ich glaube auch, das ist das, was Frauen sich unter einem Mann vorstellen. Ja.
Das waren jetzt alles Attribute, die eigentlich nicht ans biologische Geschlecht gebunden sind, oder?
Naja.
Und du hast auch nichts bezüglich Potenz oder so gesagt oder Fortpflanzung?
Nein, das nicht. Also Mann, ja. Potenz, Fortpflanzung, ja. Ich meine, mein Sohn ist verstorben, ja. Eigentlich hätte ich mich schon vorgepflanzt, aber mein Sohn ist verstorben. Aber dieses Gefühl, das habe ich eigentlich nie gehabt, nein. Mhm. Es gibt ja viele Frauen, die kenne, also meine letzte langjährige Beziehung, die wollte ich zum Beispiel keine Kinder. Also ich glaube, jeder hat das nicht in sich drinnen. Das ist für mich nicht so richtig typisch Mann. Also, das war ich eigentlich nie. Ich habe ja nie so wie meine Schulkollegen, die mir immer mit diesem aufgemotzten Moped gefahren. Das hatte ich eigentlich irgendwie nie. Für mich ist ein Auto nicht wichtig. Ich hab schon ein Auto am Land, da braucht man ein Auto irgendwie. Wenn ich wandern fahre, also, da gibt es ja keine öffentlichen Verkehrsmittel, aber es ist für mich wirklich ein Fortbewegungsmittel von A nach B. Und also so ein typischer Mann bin ich nicht, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass ein Mann, ein Attribut eines Mannes einfach, Dinge in die Hand zu nehmen, verantwortungsbewusst zu handeln, seine Familie zu beschützen,
Gibt es etwas, worüber du noch nie gesprochen hast?
In meinem Leben jetzt oder über den Krebs oder so?
Sowohl als auch.
Eigentlich nicht. Also mit meiner Therapeutin habe ich über alles gesprochen. Mhm. In der Öffentlichkeit natürlich nicht.
Das ist nochmal was anderes. Ja.
Also die Schuldgefühle, die ich, also nicht Schuldgefühle, sondern die Schuld, die ich angehäuft habe, bei meinem Sohn habe ich sicher einige Fehler gemacht, das spreche ich sonst nicht an. Mhm. Das habe ich nur mit der Therapeutin angesprochen. Und die Therapeutin hat mir da auch nicht von der Schuld freigesprochen, sondern das ist eben das Gute an meiner Therapeutin, die hat mich nicht von der Schuld freigesprochen. Also jeder hat irgendwie Schuld auf sich geladen, sondern diese Schuld muss man dann irgendwie wieder gut machen mit anderen Dingen, die man anderen Menschen bereiten kann. Oder das ist eben so, also mit dem muss man dann irgendwie auch leben. Also Ich bin geschieden gewesen, also als Scheidungskind, und mit meinem Beruf, was ich vorher gehabt habe, als uniformierter Beamter, also ständig Nachtdienst und so, und zu Hause bei ihm war das einfach nicht in Ordnung. Also das war einfach nicht in Ordnung, das zu Hause, und das sind eben diese Schuldgefühle. Also da habe ich zum Beispiel nicht als Mann gehandelt, ja, also wie man als Mann handeln sollte, dann Verantwortung übernehmen und etwas zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht passiert wäre, das weiß man nicht. Aber diese innere Stimme, also diese innere Stimme, die ist schon echt, die dir sagt, das war jetzt nicht richtig, also das war jetzt zu wenig, was du getan hast, diese innere Stimme, die kann man nicht wegtherapieren, die ist da. Mhm.
Ja, man kann mit ihr reden, sie vielleicht mit liebevollen Worten umsorgen oder so, schauen, dass sie leiser wird.
Ja. Und sie wieder gut machen, versuchen. Mhm.
Viel reflektieren, was du ja auch tust.
Ja. Das.
Welche Gefühle spielen eine besondere Rolle in deinem Leben?
Das sind schwierige Fragen. Unvorbereitet. Ja, ich bin schon Gefühle, ich bin emotionaler Mensch eigentlich, der. Also Gefühle spielen für mich eine große Rolle. Ich bin eigentlich schon ein gefühlsbetonter Mensch, der immer wieder halt darunter leide, auch weil ich so gefühlsbetont bin. Also das, aber das, da will man dann immer anders sein, aber das hat mir Gott sei Dank die Therapeutin ausgeredet. Aber welche Gefühle, ja, das ist ja schwieriger. Keine Ahnung. Was genau meinst du da?
Naja, du hast schon angesprochen, eben die Angst, dass die weniger geworden ist, Panik. Du hast angesprochen, dass dir Zuneigung, Verbindung wichtig ist mit dem Vater. Freiheit, Freiheitsgefühl.
Ja. Komischerweise, das mit meinem Vater, das war Wahnsinn. Ich glaube, dieser eine Satz, was ich da zu ihm gesagt habe, hat das Eis gebrochen. Nach dem Tod meines Sohnes war das so, wie soll ich sagen, ich habe zu ihm gesagt, jeder kann halt nicht so ein guter Vater wie du sein oder so. Und ich glaube, solche Dinge habe ich nie zu ihm gesagt und seitdem war irgendwie so, da war das aufgebrochen, dieses Distanzierte. Mein Vater hat zu mir auch immer gesagt, ich war so ein untypisches Kind, also normalerweise. Ich hab auch Neffen und Nichten und die sind schon so, die kuscheln gerne oder lassen sich berühren, am Rücken streicheln oder so. Mein Vater hat mir immer erzählt, ich war immer so ein Kind, ich wollte keine Nähe und das stimmt wirklich. Also wenn mich jemand angegriffen hat, bin ich immer weggegangen und das habe ich heute noch irgendwie so dieses, das kann ich nur entwickeln, wenn ich ein Vertrauen habe. Also wenn so. Und irgendwie ist das dann besser geworden, unser Verhältnis, ja. Gefühle. Da tue ich mich hart, ja, mit Gefühle zeigen.
Ich finde, du hast schon sehr viele Gefühle gezeigt jetzt da in dem Gespräch.
Eins ist klar, ich meine, wenn man keine Gefühle zeigt, dann versäumt man ziemlich viel im Leben. Zeigt man seine Gefühle, wird man natürlich auch oft verletzt. Das ist einfach so. Da gibt es keinen richtigen Weg. Das ist eben die. Aber das weiß ja jeder.
Wenn du drei Wünsche frei hättest, die dir sofort erfüllt würden, welche wären das?
Meine PSA-Wert steigt nicht mehr an. Das heißt, ich brauche keine Nachfolgebehandlung. Und kann meine Reise- und Freiheitswünsche erfüllen. Meine Familie bleibt gesund. Meine Schwester, meine Nichte, meine Neffe, Mutter, Vater sind Gott sei Dank alle gesund und das bleibt so. Keine familiären Probleme oder Krankheiten. Im Großen und Ganzen ist eigentlich eh alles in Ordnung bei mir. Also abgesehen jetzt von der Krebsdiagnose geht es mir eigentlich relativ gut. Also ich kann nicht sagen, dass da irgendwelche große Baustellen in meinem Leben sind. Bei mir ist eigentlich immer schon so eine Orientierungslosigkeit und eine Ungewissheit, was die Zukunft bringt. Und eine gewisse, das was ich vorher als Attribut von Männern angesprochen habe, eine gewisse, ich mache jetzt Mentalität, also das ziehe ich jetzt durch. Das ist immer so eine gewisse Hemmung bei mir. Das, was mich selbst belastet und ich selbst an mir nicht mag. Also diese Selbstkritik, was ich an mir habe, dass ich das einfach nicht durchziehen kann, was ich will. Das möchte ich gerne, dass es anders wäre. Das habe ich leider nicht.
Das klingt nach einem sehr coolen Wunsch.
Ich beneide solche Menschen, die das haben. Solche gibt es. Also die wissen immer, was sie wollen und machen das auch. Das ist so cool.
Das scheint halt vielleicht auch oft von außen so. Vielleicht strugglen die genauso.
Das ist möglich, ja. Wie meine Therapeutin schon gesagt hat, wenn ich zu ihr sage, boah, ich möchte ja auch so sein, also dann ich möchte auch so sein wie der. Und die Therapeutin sagt zu mir, natürlich darf ich Ihnen ja nicht sagen, was andere bei mir in der Therapie sagen. Aber haben Sie schon mal nachgedacht, dass derjenige so sein möchte wie Sie? Und das ist, glaube ich, wirklich vorgekommen und das hat mich dann schon irgendwie überrascht. Also es war so ein typischer Mann, der immer alles so, wie ich gern wäre. Und der hat dann bei der Therapie gesagt, er wäre so gern wie ich. Also so verantwortungsbewusst und das immer. Also das hat mich wirklich überrascht eigentlich. Mhm. Also so ein richtiger Frauentyp, so ein Held, so das, was ich überhaupt nicht bin. Das hat mich wirklich überrascht, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich wahrscheinlich ein zu schlechtes Selbstbild von mir. Das kann schon sein.
Aber du denkst drüber nach, reflektierst.
Ja.
Lieber Jürgen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Jürgen hat davon gesprochen, dass er seine Stunden reduzieren will. Das hat er mittlerweile gemacht. Er hat seine Stundenverpflichtung bei der Arbeit herabsetzen lassen. Damit hat er nun mehr Zeit, um seine Bedürfnisse für Freiheit auszufüllen. Und am Anfang der Folge habe ich ja schon erwähnt, dass sich im vergangenen Jahr auch Jürgens Krebserkrankung weiterentwickelt hat. Der PSA-Wert ist nach der Ausschabung weiter angestiegen. Bei einer weiteren Biopsie wurden dann auch in dieser Gewebeprobe dann Krebszellen gefunden. Er hat mögliche Behandlungsoptionen umfangreich abgeklärt und sich dann für eine sogenannte Cyberknife-Bestrahlung entschieden.
Hallo Alex, ich hatte jetzt den ersten PSA nach 3 Monaten seit der Bestrahlung und der war auf 2,5. Das ist jetzt ein bisschen höher wie jemand, der eine herkömmliche, also eine konventionelle Bestrahlung hat. Das sollte noch 1,5 Jahre immer weiter fallen, bis er dann auf 1 herum sein sollte, dann wäre die ganze Sache in Ordnung und ausgestanden, soweit ich das weiß. Aber was weiß ich schon. Kurz nach der Ausschabung war der PSA-Wert natürlich eine Spur geringer, weil ja weniger Material in der Prostata dann vorhanden ist. Also das ist eigentlich normal, dass dann der PSA-Wert wieder leicht fällt, weil das Volumen der Prostata dann wieder kleiner ist. Aber nach einiger Zeit ist er trotzdem dann wieder weiter gestiegen. Dann habe ich nochmal eine MRT, nochmal Biopsie, diesmal eine andere Biopsie über den Damm. Vorher war es immer über den Enddarm. Die letzte Biopsie war dann über den Damm und dort wurde dann wirklich auch ein Karzinom festgestellt. Allerdings schon mit Gleason-Score 7a, was dann eigentlich schon ein Wert, wo man eine Handlung setzen sollte. Und dann war ich bei mehreren Ärzten, OP, Wiener AKH oder Bestrahlung in Wiener Neustadt. Und durch Zufall hat mein Urologe dann das Cyberknife entdeckt und hat mir geraten, dort einmal anzufragen. Das habe ich gemacht und ja, die haben gesagt, mit 7a, ich bin da ein ziemlich guter Kandidat. Und ich habe mich dann deshalb entschieden, Cyberknife zu machen, weil ich meine Potenz erhalten wollte und so wenig Nebenwirkungen wie möglich wollte. Bis jetzt muss ich sagen, stimmt das auch. Also bis auf eine kleine Entzündung der Blase, die, glaube ich, normal ist, habe ich überhaupt keine Nebenwirkungen bis jetzt. Und deshalb habe ich mich für Cyberknife entschieden. Und ob das jetzt wirklich besser oder schlechter wie die herkömmliche Bestrahlung ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich bei meinem Stammtisch einen Leitgenossen habe, der eine konventionelle Bestrahlung hatte. Der ist mit dem PSA weiter unten wie ich, was anscheinend aber normal ist, weil ja diese Bestrahlung dauert ja 8 Wochen jeden zweiten Tag und ich hatte eigentlich 3 Tage hintereinander nur 20 Minuten. Der Unterschied, glaube ich, ist die herkömmliche Bestrahlung, die wird so gemacht, dass sie mit einer niedrigen Dosis über einen längeren Zeitraum bestrahlt wird und beim Cyberknife ist das halt eine sehr hohe Dosis, 3-mal kurz. Was besser ist, wird sich dann herausstellen, das weiß ich nicht. Und ich hatte vorher einen PSA-Wert von 4,5, jetzt bei der ersten Überprüfung 2,5 und das sollte in 3 Monaten wieder, also das ist dann im Jänner die nächste Überprüfung, sollte der weiter runtergehen, bis er auf 1 sich einpendelt. Das ist der Wert, den er erreichen soll. Wir werden sehen und ich werde dir berichten. Ansonsten geht es mir relativ gut mit meiner Herabsetzung und mach viel Sport. Geh auf die Berge, Fitnessstudio, Radfahren. Alles in Ordnung sonst. Ich hoffe bei dir auch. Liebe Grüße, Jürgen.
Schreib mir, was du aus dieser Folge und besonders aus den Erfahrungen und Einblicken von Jürgen mitnimmst. Als Kommentar auf Social Media, Spotify oder Podigy oder per E-Mail an podcast@alexandergreiner.com. Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte den Podcast mit 5 Sternen in der App, in der du ihn gerade hörst, und abonniere ihn. Das hilft anderen Menschen, ihn schneller zu finden. Und wenn dir gefällt, was du in diesem Podcast hörst, unterstütze die Arbeit daran. Ich suche bis 31.12. insgesamt 20 Menschen, die den Podcast so super finden, dass sie eine Mitgliedschaft abschließen. Ab 6 € pro Monat wirkst du mit und hilfst somit anderen Männern, besser, leichter oder stimmiger mit ihrer Krebserkrankung umzugehen. Wenn du jetzt im Dezember eine Unterstützung abschließt, bekommst du eine digitale Infomappe zugeschickt, die beim Umgang mit Krebs hilft. Und du kannst Mitgliedschaften auch verschenken. Vielleicht weißt du ja jemanden, den du mit einer Mitgliedschaft beschenken willst. Mehr unter alexandergreiner.com/support. Ich wünsche dir weiterhin einen besonders ruhigen Advent. Bis zur nächsten Folge. Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.